Abend wünsche ich euch allen. Lass uns doch gleich zu Anfang aufstehen zum Gebet. Wem es auf dem Herzen liegt, kurz auch für diese Bibelstunde zu beten oder auch für andere Gebetsanliegen, der darf das gerne tun. Vater, wir kommen in deine Gegenwart, wir kommen als deine Kinder, als deine Familie, kommen wir unter dein Wort und du hast es uns hinterlassen, um dich kennenzulernen. Wir möchten dich bitten, dass du uns segnest im Hören und im Verstehen, dass du unsere Herzen wirklich aufnahmebereit machst, dass du alles wegnimmst, was in dieser Welt uns daran hindert, dich zu erkennen, was daran hindert, dich in rechter Weise zu erkennen, möchte ich auch für mich bitten, dass du mich segnest, nicht wegen mir, sondern damit deine Kinder heute etwas zu essen bekommen von deinem Wort, damit sie gestärkt und wirklich mit Freude darüber, mit einer Kenntnis darüber, wie du bist, wer du bist, nach Hause gehen und wirklich gestärkt in den Alltag, gestärkt in die Anfechtung, in die Angriffe in dieser Welt. Darum möchte ich dich bitten, lass uns bitte dich erkennen durch deinen Sohn Jesus Christus, dafür, was du für uns getan hast, für dein Lösungswerk. Lass uns darüber neu staunen lernen und lass uns aber auch heute, besonders in diesem Thema, den Unterschied kennenlernen zwischen Götzendienst und Gottesdienst. Lass uns dich in rechter Weise erkennen, dass wir dich wirklich anbeten. Amen. Ja, es kam vielleicht jetzt zum Schluss ein bisschen raus, um was es heute geht. Ich habe mir, da ich ja nur heute die Bibelstunde habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was kann ich denn heute weitergeben, was jetzt nicht allzu lang geht, wo ich jetzt nicht eine Reihe darüber mache, was ich sondern heute nehmen kann und es dann auch gut ist, wo es jetzt keine Reihe darüber gibt. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich bin auf eine Diskussion oder um ein Thema, das nicht, also heutzutage nicht vielleicht brandaktuell ist unter verschiedene Gemeinden, aber auf jeden Fall, was schon mal in Diskussion stand, nämlich geht um das stellvertretende Sühneopfer Jesu Christi. Die Anklage lautet nämlich, wie kann es sein, oder was ist das für ein Glaube, was für ein primitiver Glaube ist es denn, dass jemand, ein Mensch für unsere Stadt stirbt, dass Blut vergossen werden muss, damit uns vergeben werden kann? Was ist das für ein primitiver Glaube? Es war, ich würde mal sagen, im 20. Jahrhundert, ich weiß es nicht unbedingt die Zahlen, aber im 20. Jahrhundert war eben das die Diskussion, was ist das denn für ein primitiver Glaube? Und das Ziel heute ist es, den Charakter zwischen oder die Unterschiede aufzuzeigen zwischen Götzendienst und Gottesdienst. Den Charakter aufzuzeigen zwischen Götzendienst und Gottesdienst. Weil eben diese Anklage lautet, dass es ein heidnischer Glaube ist, dass dieses Ganze mit Sühneopfer und dieses ganze Diskussion, das ist heidnischer Glaube, das ist nicht christlicher Glaube. Und wir wollen uns wirklich damit beschäftigen, stimmt es, ist es wirklich wahr, was sagt denn die Bibel dazu, braucht es ein Sühneopfer und was für eine Art Sühneopfer braucht es? Und ich fand, das hat auch, oder passt sehr gut zu dem, was wir im Buch Samuel kennengelernt haben, besonders in Kapitel 6 kennengelernt haben, zu den Philistern. Weil die Philister waren ja auch Heiden und genau sie hatten auch eben dieses Verständnis von einem Sühneopfer. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ihnen ging es schlecht, Gott hat Gericht über sie einbrechen lassen, Tumore sind ihnen gewachsen, Elberfelder übersetzt mit Beulen sind ihnen gewachsen, sie sind gestorben. Und sie haben gesagt, uns geht es schlecht, deswegen wollen wir goldene Beulen und goldene Springmäuse machen, die unser Land verheeren. Und das ist unser Sühnopfer. Also Heiden hatten ein Verständnis von Sühnopfer sozusagen. Und wir wollen uns heute darüber Gedanken machen, aber wo liegt jetzt der Unterschied zwischen diesem Götzendienst, das die Philister gemacht haben, und dem wahren Gottesdienst? Dem Sühnopferverständnis, wie die Bibel es lehrt. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass auf dem ersten Blick, wenn wir uns die heidnischen Götter anschauen, auf dem ersten Blick scheint es so, als ob es da doch Gemeinsamkeiten gibt. Aber wenn man genauer hinschaut oder ein Stockwerk tiefer geht, merkt man, dass es grundlegend anders ist. Zum Beispiel bei den heidnischen Gottheiten ist es gibt verschiedene Gottheiten, und nicht ein Gott hat die absolute Macht über alles, sondern jede Gottheit hat seinen gewissen Bereich. Da ist er Machthaber. Ja, es gab einen Gott für die Fruchtbarkeit, es gab einen Gott für den Weizen und sowas. Also die Fischer hatten ihren Gott. Also es gab verschiedene Gottheiten, die ihre Machtbereiche hatten. Und diese Gottheiten, die waren sehr temperamentvoll. Die waren sehr, ich sag mal, zornig. Sie waren unberechenbar und sie waren zum Teil auch eifersüchtig auf die Menschen, eifersüchtig auch auf andere Götter. Wenn die Menschen einem anderen Gott mehr Ehre gebracht haben wie einem selber, dann haben sie eben Plagen über die Menschen gebracht, Gericht über die Menschen gebracht. Und die Menschen sollten daraufhin eben Sühneopfer leisten. Das 1. Samuel 6 ist wirklich das perfekte Beispiel dafür. Ein anderes Beispiel ist auch, was wir am Sonntagabend gehört haben. Das kommt so ein bisschen auch an Animismus ran, auch wenn es jetzt nicht ganz vergleichbar damit ist. Aber der Animismus, haben wir gehört, von den Missionaren in Papua-Neuguinea, haben sie ja gesagt, da ist dieser Glaube da, dass die Ahnen, die Geisterahnen noch weiterleben und dass die, wenn irgendetwas Schlimmes im Dorf passiert, dann ist es das, dass die Geister eben etwas Schlimmes diesem Dorf angetan haben und man muss diesen Geistern jetzt opfern, damit die Plagen wieder verschwinden. So vergleichbar ist es ungefähr. Und wie gesagt, die Götter muss man bei Laune halten. Ja? Wenn es einem schlecht geht, dann muss man sie mit Opfern bei Laune halten, sodass sie ihre Laune, eigentlich so wie bei uns Menschen, so manchmal muss man uns mit Schokolade füttern oder mit genug Schlaf füttern, damit wir bei Laune sind. Und so ist die Vorstellung von diesen Gottheiten, man muss sie bei Laune halten, damit sie kein Gericht über das Dorf bringen oder über das ganze Land bringen. Und je größer das Opfer, je größer und je mehr es dich kostet, umso besser ist es. Umso kostbarer ist das Opfer, umso mehr Eindruck schindest du bei diesem Gott. Also heidnische Religion, wenn man das jetzt so zusammenfasst, heidnische Religion ist ein herzloses und egoistisches Geschäft, um die Götter durch listige Bestechungsversuche zu manipulieren. Und weil sich die Menschen so ihre Gottheiten erfunden haben, es ist ja wirklich Menschen, die sich so Gottheiten vorstellen, sind eben auch evangelische Theologen darauf gekommen, das sind die primitiven Gottheiten der Völker und unser Gott ist jetzt nicht so. Und deswegen hat zum Beispiel Rudolf Bultmann, ein liberale Theologe schlechthin, eigentlich der liberale Theologe, hat zum Beispiel gesagt, welch primitive Mythologie, dass ein menschgewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden der Menschen sühnt. Bei ihm ist Jesus einfach nur ein Vorbild, dass man an Gott glaubt, ja, und dass man auch durch Gutes die Welt überwindet, aber Gott oder Jesus ist nur ein Vorbild. Seht ihr, Jesus ist nur ein Vorbild, so wie er gelebt hat, so sollen auch wir leben, mit dem Glauben an Gott und Gutes tun. Und Jesus ist da das perfekte Vorbild für uns. Und deswegen sagt er, dieses Ganze mit das Kreuz und dieses Sühneopfer, dieser Sühnetod, das stimmt alles gar nicht, weil das wäre heidnischer Götterglaube, so wie ich es versucht habe aufzuzeigen. Ich hoffe, der Weg ist so ein bisschen deutlich geworden, wie sie eben denken. Und ich habe mir überlegt, ob ich diesen Mann erwähnen soll, weil viele lernen von diesem Mann. Und ich habe auch wirklich selber viel von ihm gelernt. Auch Hans-Peter Reuer hat diesen Gedanken in seinem Buch gehabt. Ich sage das jetzt nur ganz kurz, wirklich, weil ich viel von ihm gelernt habe. Und er ist mein Bruder im Herrn, wirklich. Ich liebe ihn. Er ist jetzt beim Herrn. Aber er hatte ein Kapitel in seinem Buch, das Buch, wie heißt, bevor du... stirb, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst, oder? So, ihr kennt das Buch. Kapitel 3 hatte da ein Kapitel darüber, über den Zorn Gottes, dass der Sühnetod nicht den Zorn Gottes besänftigt, sondern es will uns einfach nur versöhnen. Ist ein bisschen widersprüchlich, meines Erachtens, aber auch er hat diese Kritik geäußert, der Sühneopfertod Jesu, das kann nicht den Gotteszorn auf sich nehmen, weil das ist heidnischer Götterglaube. Also ich wollte euch nur damit sagen, selbst bei solchen geschätzten Männern kommt dieser Gedanke durch. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, und ich möchte nur ein Beispiel da nennen, wenn wir uns zum Beispiel 4. Mose Kapitel 17 anschauen, 4. Mose Kapitel 17, wer dieses Kapitel kennt, der weiß, dass es da um die Rotte Korachs geht. Korach und seine Sippschaft haben sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt und dann auch schließlich die ganze Gemeinde gegen Mose und Aaron gehetzt. Und in Vers Kapitel 17, Vers 9 und 10, da heißt es dann, als sich auch dann die ganze Gemeinde gegen Mose und Aaron widersetzt haben, sprach Mose in Vers 9, und der Herr redete zu Mose und sprach, entfernt euch aus der Mitte dieser Gemeinde und ich will sie vernichten in einem Augenblick. Da fielen sie auf ihr Angesicht und Mose sagte zu Aaron, nimm das Feuerbecken und tu Feuer vom Altar darauf und lege Räucherwerk auf und bringe es schnell zur Gemeinde und erwirke Sühnung für sie. Erwirke Sühnung für sie. Warum? Denn der Zorn ist von dem Herrn ausgegangen. Die Plage hat begonnen. Also wenn ich diese Geschichte lese, dann hat Sühnung, das biblische Verständnis von Sühnung, hat die Aufgabe, den Zorn Gottes zu besänftigen, zu beschwichtigen. Und genau darin liegt die Schwierigkeit. Auf dem ersten Blick denkt man, okay, es ist ähnlich mit heidnischem Götterglaube, aber auf dem zweiten Blick, und da möchten wir heute jetzt tiefer einsteigen, auf den zweiten Blick gibt es einen fundamentalen, grundlegenden Unterschied. Die Schwierigkeit ist, Gott ist zornig, die Frage ist aber, wie? Was ist sein Zorn? Was ist der Charakter seines Zornes? Ist es derselbe Zorn wie bei den heidnischen Göttern? Oder ist er doch ganz anders? Und die Frage ist, ja, Gott fordert auch ein Opfer. Die Frage ist aber, welches Opfer fordert er? Was für ein Sühneopfer fordert er? Also lasst uns hier diese grundlegenden Unterschiede mal kennenlernen, weil es ist gut, diese Unterschiede kennenzulernen, damit wir eben keinen Götzendienst in unserem Leben finden, sondern wirklich Gott wirklich anbeten, so wie er ist. Und mit Gottesdienst meine ich nicht den Sonntaggottesdienst auch, natürlich, aber nicht nur den Sonntaggottesdienst, sondern wir brauchen ein gutes Verständnis von Gott, damit wir auch dass unser Alltag dieser Gottesdienst für ihn ist. Also lasst uns Gott kennenlernen, um gut Gottesdienst zu feiern und nicht Götzendienst. Also Gottes Zorn. Ich möchte uns gleich zu Anfang eine Definition geben über den Zorn Gottes. Und dann an ein, zwei Stellen anschauen, wie die Bibel Gottes Zorn sieht. Also Gottes Zorn oder Gottes Hass repräsentiert die negative Seite seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit. Also Gottes Zorn ist die negative Seite seiner Gerechtigkeit oder Heiligkeit. Das bedeutet, was passiert, wenn wir Menschen ungerecht sind oder sündigen? Also Sünde ist das Gegenteil, oder Rebellion gegen Gott ist das Gegenteil zur Heiligkeit. Und die Frage ist, was passiert, und das meine ich mit negativer Seite, was passiert, wenn Ungerechtigkeit und Sünde auf Gott eintrifft? Und Gottes Zorn zeigt eben, was passiert, wenn Ungerechtigkeit passiert. Und hier bereits hier sehen wir schon fundamentalen Unterschied zwischen dem heidnischen Götterzorn, der launisch ist, der willkürlich ist, und dem Zorn Gottes, der ein gerechter und heiliger Zorn ist. Ich möchte uns das ganz kurz bei Nahum zeigen, in dem ersten Kapitel bei Nahum, Vers 1 bis 6. Ja, Nahum ist ein bisschen versteckt bei den 12 Propheten. In Nahum Kapitel 1, in den ersten 6 Versen, lesen wir Ausspruch über Ninive, also es ist ein Gerichtshandeln an Ninive. Ausspruch an Ninive, das Buch der Vision, das Nahum aus Elkosch. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Also bereits hier sehen wir, Gott ist zornig. Das müssen wir nicht kleinreden. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Also bis hierher könnten wir meinen, okay, unterscheidet sich nicht großartig von diesen heidnischen Göttervorstellungen. Aber jetzt kommt's. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Das ist eigentlich der Zorn, dass wenn Gott zornig ist, ist es dann, wenn Ungerechtigkeit herrscht. Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Weg und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er bedroht das Meer und legt es trocken. Alle Flüsse lässt er versiegen. Es welken Baschan und Karmel, die Blüte des Libanon welkt. Die Berge erheben vor ihm und die Hügel zerfließen vor seinem Angesicht. Und vor seinem Angesicht hebt sich die Erde, das Festland und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, die Felsen bersten durch ihn. Und jetzt heißt es aber in Vers 7, gut ist der Herr. Unglaublich, oder? Zorn, 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 Grin, Glut seines Zornes erstreckt sich über die ganze Welt. Gut ist der Herr. Gut ist der Herr, er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis und erkennt die, die sich bei ihm bergen. Doch mit einer überschwemmenden Flut wird er ihrem Ort ein Ende machen und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Hier sehen wir, was der Charakter des Zornes Gottes ist. Ja, Gott ist zornig, aber nur dann, wenn Ungerechtigkeit herrscht, wenn Sünde in dieser Welt ist, dann ist er zornig. Aber er ist langsam zum Zorn und er ist grundlegend gut. Und alle, die sich bei ihm bergen, denen ist er ein sicherer Zufluchtsort vor dem Gericht. Also etwas ganz anderes, was wir bei den heidnischen Göttern haben. Das haben wir auch in Samuel, wenn Hannah zum Beispiel in ihrem Lobpreis Gott lobt und über alle so freudigen Herzens ist. In dem ersten Vers, mein Herz jauchzt in dem Herrn. Und dann sagt sie, aber sie wird den Bogen der Helden wird der Herr zerbrechen, aber die bei ihm sind, die Armen, die Schwachen, die wird er aufrichten. Und am Ende sagt sie, alle, die mit dem Herrn rechten werden, die werden niedergebeugt werden. Das ist so. Die sich mit Gott anlegen, die werden auch niedergebeugt werden. Dann sagt sie weiter, und er wird richten die Enden der Erde, er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Messias. Also sie preist den Zorn Gottes eigentlich, weil sie weiß, es ist gerecht, es ist gut. Und auch hier gilt jetzt dasselbe, und nicht jeder war dabei, wo es um die Reue Gottes ging. Wir haben hier dasselbe wie bei der Reue Gottes. Gott kleidet sich in menschlicher Sprache. Er offenbart sich dem Menschen in menschlicher Sprache. Und wir haben damals gesagt, dass er dazu Körperteile verwendet. Die Bibel benutzt oft, dass Gott Nase hat, Hand hat, Fuß hat. Aber es ist nur eine Sprache. Er kleidet sich in diese Sprache. Und genauso ist es auch mit menschlichen Gefühlen oder mit menschlichen Handlungen. Wir hatten es damals in 1. Mose Kapitel 6, Vers 8, wo drin steht, dass der Herr die Bosheit sieht. Und die Frage war, ja, hat er es davor nicht gesehen? Ja, doch, Gott hat es auch davor gesehen, aber er hat an dieser Stelle gesagt, der Herr sieht, um uns zu zeigen, er sieht die Bosheit der Menschen. Und so ist es mit der Reue Gottes. Gott sagt, er reut, aber er reut nicht, wie wir Menschen. Wir hatten da das Beispiel von 1. Samuel Kapitel 15, wo es um die Verwerfung Sauls geht und Gott sagt, mich reut es, dass ich dich zum König gemacht habe. Und zwei Verse später steht, aber Gott reut es nicht wie Menschen. Gott reut nicht wie Menschen. Ich glaube, Vers 31 war das oder Vers 29. Gott reut nicht mehr wie Menschen. Menschen reuen, weil sie die Zukunft nicht kennen. Sie sagen, Mensch, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das anders gemacht. Oder sie reuen, weil sie Fehler gemacht haben. Aber Gott reut nicht so. Aber er kleidet sich in dieser Sprache, um auf unser Niveau sozusagen zu kommen und zu sagen, sein Handeln hat sich verändert. Wenn Saul ungerecht ist und gegenüber Gott rebelliert, dann ändert er sein Handeln. Er sagt, du bist nicht mehr König in Israel. Aber das wusste ich schon längst, das wusste ich bereits. Ich habe mein König habe ich schon auserwählt, David, geh hin Samuel, salb ihn. Ich reue nicht wie Menschen. Und genauso ist es mit dem Zorn. Dass Gott zornig ist, ist menschliche Sprache. Aber wir dürfen nicht diesen Fehler machen, wie die Welt und uns Gott genauso vorstellen und sagen, wenn Gott zornig ist, dann ist er so zornig wie wir Menschen. Dann ist er, wenn er hungrig ist, dann ist er schlecht gelaunt und dann vernichtet er ein Dorf und dann müssen wir opfern. Wenn er müde ist, dann ist er zornig und er schickt eine Plage nach der anderen und wir müssen ihm opfern. Wir dürfen nicht unseren Zorn auf den Zorn Gottes übertragen, sondern es ist menschliche Sprache, um zu zeigen, ja, Gott ist zornig, aber sein Zorn ist ganz anders wie der Zorn, wie wir Menschen empfinden. Dieser Zorn Gottes ist gerecht und er ist gut. Wir haben das zum Beispiel in Jakobus Kapitel 1, wenn es heißt, wo Jakobus die Gemeinde warnt und sagt, seid langsam zum Reden, schnell zum Hören. Und dann sagt er in Vers 19 oder Vers 20, sagt er, wir können es ja auch aufschlagen. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Also Jakobus, ja, lass uns es aufschlagen. Vers 20, ja. Jakobus Kapitel 1, Vers 20. Da sagt er, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ja, hier macht er einen Unterschied und sagt, liebe Menschen, ich wollte gerade gucken, ob es nur an den Mann gilt. Lieber Mensch, sei langsam zum Zorn, denn unser Zorn, der menschliche Zorn, das ist nicht gut. Der wirkt nicht immer Gottes Gerechtigkeit. Aber Gottes Zorn bewirkt immer Gottes Gerechtigkeit, bewirkt immer Gottes Heiligkeit. Es bewahrt seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit. Und ich hoffe, dieses Verständnis von Gottes Zorn bewahrt uns vor zwei Gefahren. Dass wir nicht in die Gefahr kommen zu sagen, okay, Gottes Zorn gibt es nicht, wir wollen Gottes Zorn absprechen, weil die Heiden daran glauben, dass ihre Götter zornig sind, können wir nicht glauben, dass unser Gott zornig ist. Nein, wir dürfen nicht Gottes Zorn absprechen. Ich hatte mal ein Zitat gebracht von einem Mann, der also einen Krieg erlebt hat, wie er erlebt hat, dass seine Familie umgebracht wurde. Und er schreibt, ich möchte es nur ganz kurz vorlesen, ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre, und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Die einzige Möglichkeit, jeden Einsatz von Gewalt durch uns Menschen zu verachten, besteht darin zu glauben, dass es einen Gott gibt, der einmal vollkommen Recht schaffen wird. Wenn ich das nicht glaube, dann werde ich das Schwert nehmen und lande in diesem endlosen endlosen Strudel der Vergeltung. Also ich muss daran glauben, dass Gott zornig ist. Sonst werde ich Rache nehmen an Menschen, die mir Schlechtes tun. Aber weil ich weiß, dass Gott zornig ist, kann ich ruhen in dem Gott der Rache, weil ich weiß, eines Tages wird es Gerechtigkeit geben. Er schreibt dann weiter, man müsste an einem idyllischen Haus am Strand aufwachsen, um nicht an einen Gott des Zorns zu glauben. Wenn man völlig weg von Leid und völlig weg von Ungerechtigkeit lebt, dann fangen Menschen an zu glauben, dass Gott nicht zornig ist, weil es ihnen gut geht. Ja. Also auf der einen Seite dürfen wir nicht Gottes Zorn absprechen und auf der anderen Seite dürfen wir Gottes Zorn nicht vermenschlichen. Wir dürfen Gottes Zorn nicht Oder wir dürfen Gottes Zorn nicht so vorstellen, wie die Heiden es vorstellen und sagen, Gottes Zorn ist willkürlich, er ist launisch, wie so ein Kindergroll, als ob wir Gott anbeten als Feind, wo wir immer glauben, Gott ist unser Feind, ich bete ihn an, aber weil ich weiß, wenn ich ihn nicht anbete, dann tut er mir Schlechtes. Es ist ein falsches Gottesbild. Gott ist für uns und nicht gegen uns. Als die Israeliten aus Ägypten befreit wurden und durch das Schilfmeer gingen und sie am trockenen Ufer, am anderen Ufer angekommen sind, aber die Ägypter getötet wurden, haben die Israeliten zurückgeblickt und haben, in 2. Mose steht es, in Kapitel 14, Vers 31, da haben die Israeliten zurückgeschaut als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an Ägypten ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn. Sie haben gesehen, wozu Gott in der Lage ist, wie zornig Gott sein kann. Aber gleichzeitig, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Sie hatten Gottesfurcht, und es ist gut so, dass wir die auch haben, aber gleichzeitig, wie in Nahum steht, wissen wir, Gott ist gut und er ist unser Zufluchtsort. Das ist die Haltung, die wir haben sollen gegenüber Gott. Gott zu fürchten, aber gleichzeitig uns ihm anzuvertrauen als unseren Zufluchtsort, weil wir wissen, durch Jesus Christus ist Gott für uns und nicht gegen uns. Diese Einstellung zu Gott ist, glaube ich, die richtige. Stellt euch mal vor, Jesus würde hierher kommen, jetzt in diese Tür, aus dieser Tür herkommen oder von hinten herkommen. Wir würden nicht sagen, ach Jesus, unser Freund und unser Kumpel, chuck ein, schön, dass du da bist. Was würden wir machen? Wir würden auf unser Angesicht fliegen, weil wir würden ihn fürchten, wir würden ihn anbeten. Er ist zu fürchten und gleichzeitig würden wir ihn so sehr lieben. Gleichzeitig würden wir ihn so sehr lieben, weil wir wissen, dieser mächtige Gott, der um seine Gerechtigkeit willen, seine Heiligkeit willen zürnt, dieser mächtige Gott ist jetzt für mich. Das ist die Einstellung, die wir zu Gott haben sollen. Also, Gottes Zorn repräsentiert die negative Seite seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit. Das ist die gute und gesunde Art und Weise, wie wir auf Gottes Zorn schauen sollten. Und die Frage ist jetzt, wie unterscheidet sich jetzt das Sühnopfer? Ja, die Heiden haben ein Sühnopfer, die Philister hatten ein Sühnopfer und auch wir haben ein Sühnopfer. Und die Frage ist jetzt, wo unterscheidet sich es jetzt hier? Im Heidentum ist es eher eine Bestechung des Gottes, ihres Gottes. Es ist, uns geht es schlecht, unser Gott ist launisch und will uns richten, wir müssen ihn jetzt bestechen, wir müssen jetzt Opfer geben, Sühnopfer geben, damit es uns gut geht. Es ist also, um unseretwillen besteche ich meinen Gott. Das ist so das Prinzip, was hinter heidnischem oder hinter dem Götzendienst, hinter einem Sühneverständnis im Götzendienst geht. Da ergreift der Mensch die Initiative. Er ist der Handelnde und der Götze fordert das auch von dem Menschen. Er fordert von ihm auch das Opfer. Und ganz anders ist doch das Verständnis von das biblische Verständnis, unser Verständnis, das Verständnis vom Sühneopfer, vom biblischen Verständnis vom Sühneopfer, ist nicht, dass der Mensch die Initiative ergreift, sondern dass Gott die Initiative ergriffen hat. Als die erste Sünde im Garten Eden passiert ist, der Sündenfall passiert ist, Adam hat nicht gefragt, ich brauche ein Sühnopfer. Er hat nicht gesagt, ich muss etwas tun, Gott. Ich brauche deine Nähe. Ich brauche Gnade. Adam hat nicht danach gefragt. Und trotzdem hat Gott etwas getan. Er hat eine Verheißung gegeben in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Ich komme immer wieder auf diesen Vers zurück. Ich habe das Gefühl, in jeder Predigt wirklich. Und ich bin auch wirklich überzeugt, dass das wichtigste Vers des Alten Testaments ist. Von dem geht alles aus. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 gibt uns die Bibel die Grundlage für unser Verständnis von Sühnung. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, da spricht Gott zu der Schlange, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier bekommen wir das Grundverständnis davon, dass Sieg passiert durch Opfer. Der erste Mensch hat versagt, wir kommen aber in einem Sieg, wir kommen in eine Überwindung des Teufels, aber nur durch ein Opfer, nur dadurch, dass der Same, er wird ihm, dem Schlange, den Kopf zertreten, aber du wirst ihm auch die Ferse zermalmen. Hier bekommen wir diese Grundlage vom Sühneverständnis. Gott ergreift die Initiative. Es ist also keine Bestechung unsererseits, dass wir irgendeine Sühnung geben müssten, sondern Gott sühnt. Gott sühnt für uns. Er bestimmt die Regeln für Sühnung. Und deswegen, Sühnung beginnt nicht im 3. Mose, wo die ganzen Regelungen vom Sühnopfer, vom Sündopfer und so weiter, die Bestimmungen von Sühnopfer, beginnt hier in 1. Mose 3, Vers 15. Und es ist auch Gnade fürs Volk Israel, dass sie wissen dürfen, wie darf ich Gott nahen? Dass Gott diese Bestimmungen gegeben hat und gesagt hat, wisst ihr was, ich sag euch, wie ihr mir nahen könnt. Opfert ein Sühnopfer und glaubt daran, dass ich gnädig bin. Glaubt an meine Verheißung, dass ich euch vergebe. Dass Gott diese Bestimmungen macht, ist Gnade. Denn die Heiden, die mussten sich selber erfinden, was sie opfern. Die Heiden, die mussten sagen, mich plagen Beulen, mich plagen Springmäuse. Ich mache goldene Beulen und ich mache goldene Springmäuse, um es zu opfern. Aber Gott bestimmt die Regeln. Gott sagt, was Sühnung bedeutet. Und das sehen wir bereits hier in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Natürlich sind es nicht die Tieropfer, die Israel gerettet haben, aber es ist das Wort dahinter, die Verheißung, wo Israel daran glauben sollte, Gott hat gesagt, er vergibt mir durch ein Opfer. Sie sollten an diese Sühnung glauben. Und das macht das Sühnopfer nicht zu einem Bestechungsgeschenk, sondern das Sühnopfer Jesu Christi macht es zu einem Liebesbeweis von Gott. Römer 5, Vers 8. Gott aber hat seine Liebe erwiesen. Als wir noch Sünder waren, hat er Jesus Christus geopfert. Nicht, dass wir es verdient hätten, sondern als wir in dem Stand noch seiner Feinde waren, hat er für uns Jesus Christus geopfert. Und es ist ein Erweis seiner Liebe, seiner Gerechtigkeit. Warum sage ich das? Weil die Anklage eben genau lautete, was ist das für ein primitives Opfer? Was ist das für eine primitive Vorstellung, ja, von Bultmann, wie wir am Anfang gehört haben, dass irgendjemand für mich sterben muss? Es ist kein primitiver Glaube, sondern es beweist die Liebe Gottes. Und nicht wir haben uns, also nicht wir Christen haben uns irgendetwas abgeschaut bei den Heiden, okay, sie haben Sühnopfer, wir wollen jetzt auch Sühnopfer, sondern im Gegenteil, Gott setzt die Spielregeln fest für Sühnopfer und er hat gesagt, ich sühne für euch, ich bin der Retter. Und die Heiden haben gesagt, okay, es gibt etwas von Sühnopfer, wir verdrehen das jetzt und sagen, wir opfern jetzt unseren Göttern. Und diese Verdrehung, die haben wir gleich am Anfang von Kain und Abel. Kain opfert, Abel opfert. Das von Kain wird angenommen. Warum? Der Hebräerbriefschreiber sagt es von Kapitel 11. Weil er es aus Glauben getan hat und nicht aus Werken. Nicht, weil er wie Kain geopfert hat und gesagt hat, du musst mir jetzt gnädig sein, weil ich opfer dir etwas. Du musst mich jetzt vom Gericht befreien, denn ich opfer dir jetzt etwas. Abel hat aus Glauben geopfert. Also das Erste ist, Gott ergreift die Initiative, nicht der Mensch. Und das Zweite ist, um der Gefahr vorzubeugen, dass wir ein falsches Verständnis vom Sühnopfer haben, zu wissen, dass Gott einen Bund geschlossen hat. Gott hat einen Bund geschlossen. Gott hat nicht nur einen Bund mit uns geschlossen, sondern er hat auch einen Bund mit sich selbst geschlossen. Es gibt einen Bund, nennt man den Bund der Erlösung, wo Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist einen Bund untereinander geschlossen haben und gesagt haben, wir wollen ein Volk erwählen, das uns anbetet, das an der Freude und an der Liebe, an der vollkommenen Freude und an der vollkommenen Liebe teilhat, die wir haben. Und diesen Bund haben sie untereinander besprochen. Und diesen Bund haben sie untereinander geschlossen. Dass alle drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, sie wirken alle drei in unserem Erlösungswerk mit. Gott Vater, wir haben das beste Beispiel haben wir wirklich in 1. Petrus 1, Vers 2. Gott Vater plant nämlich das Erlösungswerk. Es ist sein Ratschluss, sein Vorsatz, den er gefasst hat. Es ist der Sohn, der das Erlösungswerk ausführt. Und es ist der Heilige Geist, der das Erlösungswerk in dir und mir jetzt anwendet, Realität werden lässt. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 2. Er schreibt da an die Auserwählte sind nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Hier merken wir, wie die ganze Dreieinigkeit Anteil hat an dem Erlösungswerk, dass du und ich zu diesem auserwählten Volk Gottes dazugehören dürfen. Und die deutlichsten Stellen sind wirklich, oder die deutlichste Stelle ist das hohe priesterliche Gebet, wo Gott uns wirklich einen Einblick gibt in diesen Bund. Lass uns mal kurz das aufschlagen. Wirklich, ich bin echt nicht qualifiziert genug, um euch dieses Kapitel auszulegen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Kapitel, was so tiefgreifend ist. Aber wir wollen uns das nur ganz kurz anschauen, ab Vers 4. Einfach mal lesen. Oder lasst uns von Anfang an, können wir das Gebet lesen. Und aus diesem Gesichtspunkt lesen, dass Gott Vater und Gott Sohn vor aller Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt miteinander gesprochen haben und diesen Bund geschlossen haben. Johannes Kapitel 17. Da sagt er, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Wann hat der Vater dem Sohn irgendetwas gegeben? Wann hat der Vater dem Sohn diejenigen gegeben, die zum ewigen Leben verordnet sind, vor Grundlegung der Welt? Wir lesen weiter. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht. Und jetzt, das du mir gegeben hast. Wann hat Jesus ein Werk bekommen, einen Auftrag bekommen? Geh in die Welt und schaffe Sühnung für mein Volk. Vor Grundlegung der Welt. Dass du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Du hast sie mir bereits gegeben. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, jetzt geht es um Worte, wieder um diesen Auftrag, den Jesus bekommen hat. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Also wir sehen hier, dass Jesus, als er zum Vater spricht, reflektiert, uns offenbart, was vor Grundlegung der Welt in Ewigkeit geschehen ist, dass eben dieses Erlösungswerk geplant war. Wir sehen das auch in Epheser Kapitel 1. In Epheser Kapitel 1, ab Vers 3. In Epheser Kapitel 1, ab Vers 3 heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm, also in Christus, Gott hat uns in Christus, in ihm auserwählt und jetzt vor Grundlegung der Welt. Das ist geschehen, bevor diese Welt überhaupt da war. Gott Vater hat uns oder hat sein Volk auserwählt in Christus, weil er gesagt hat, lieber Sohn, es wird eine Welt geben, es wird Rebellion gegen mich geben, aber ich habe mir einen Rest an Menschen bewahrt und der einzige Weg ist, dass jemand für sie stirbt. Würdest du das machen? Und der Sohn sagt vor Grundlegung der Welt, ja, ich mache es. Der Heilige Geist sagt, und du sollst, der Vater sagt zum Heiligen Geist, du sollst es jetzt in ihren Herzen anwenden. Du sollst es jetzt Wirklichkeit werden lassen, dass wenn Jesus nicht mehr auf dieser Welt ist, dass sie trotzdem dem Evangelium gemäß leben können. Und so hat Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist tragen alle zu diesem Erlösungswerk bei. Und am deutlichsten sieht man das auch im Psalm 110. Ihr kennt diesen Psalm, das ist wahrscheinlich der bekannteste Psalm, sowohl im Neuen Testament als auch um uns heute herum. Es ist dieser hohe priesterliche Psalm, wo Jesus oder über Jesus gesagt wird, dass er eine neue Priesterschaft ist, nämlich eine Priesterschaft nach der Weise Melchisedeks. Und Jesus benutzt hier gleich den ersten Vers, um etwas deutlich zu machen. Da sagt es, es ist ein Psalm von David. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Und hier benutzt ja Jesus genau diesen Vers, um zu sagen, ja, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass der kommende Messias der Sohn Davids ist, wenn er ihn doch Herr nennt? Was bekommt David hier? David bekommt, weil er ein Prophet ist, eine übernatürliche, wunderbare Sicht auf das Gespräch zwischen Gott Vater und Gott Sohn, zwischen dem Herrn, der mit Großbuchstaben geschrieben wird, zwischen dem Jahwe und zwischen dem Herrn, der mit Kleinbuchstaben geschrieben wird, das bedeutet Adonai, bekommt hier ein Gespräch mit, eine Unterredung, wo Gott Vater und Gott Sohn miteinander sprechen und Gott Vater zu ihm sagt, setze dich zu meiner Rechten und so weiter. Und dann in Vers 4 heißt es, geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit, und es spricht er zu diesem Adonai, zu diesem Herrn, nicht zu David. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Ich habe es geschworen. Ich habe einen Bund geschlossen. Vor Ewigkeit hat Gott Vater es geschworen, hat gesagt, wir schließen einen Erlösungsbund, um ein Volk zu retten, das ich so sehr liebe. So, warum jetzt dieser Erlösungsbund, warum das Ganze? Weil es uns eben eine richtige Sichtweise auf das Sühnopfer gibt. Denn es ist nämlich nicht so, dass Gott der zornige Gott ist und uns Menschen vernichten möchte Und im allerletzten Moment kommt Jesus auf diese Welt und stellt sich noch zwischen uns. Und er hat den Zorn abgewendet. Diese Vorstellung ist eine falsche Vorstellung von unserem Gott. Denn es heißt zum Beispiel nicht in Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt gehasst, dass sein Sohn auf die Welt kam und alle, die an ihn glauben, gerettet werden und ewiges Leben bekommen. Es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben bekommen. Gott, der Vater, ist nicht der schlechte Gott, ist nicht der böse Gott. Aber natürlich, danach heißt es in Vers 36, und alle, die an den Sohn nicht glauben, auf denen bleibt der Zorn Gottes. Dieses Verständnis von dem Bund der Erlösung hilft uns, nicht an zwei verschiedene Götter zu glauben. Gott Vater ist zornig, Gott Sohn ist zornig und Gott Heiliger Geist ist zornig, weil sie alle einen Willen haben. Sie haben alle dieselbe Gerechtigkeit, sie haben alle dieselbe Heiligkeit und deswegen sind sie auch alle gleich zornig. Und das sehen wir jetzt in Vers 5, in Psalm 110, Vers 5. Da heißt es, der Herr, hat ihr es noch aufgeschlagen? Der Herr, also der Adonai, dieser mit kleinen Buchstaben, zumindest in der Elberfelder ist es so. Der Herr zu deiner Rechten, jetzt spricht David über diesen Herrn, der bereits zur Rechten Gottes sitzt, zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Der Herr, der Adonai, Jesus, er zerschmettert die Könige am Tag seines Zorns. Nicht Gott Vater ist zornig und Gott Sohn rettet uns, sondern Gott Vater ist zornig, Gott Sohn ist zornig und sie haben beide miteinander beschlossen, aber wir wollen ein Volk retten, weil wir es so sehr lieben. Ich hoffe, dass es uns ein richtiges Verständnis von Gott gibt. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben zum Schluss, der uns so ein bisschen zusammenfassen soll, wie das Verständnis vom Götzendienst ist und das Verständnis von einem wahren Gottesdienst. Der Götzendienst sagt, unser Gott ist zornig, deswegen müssen wir einen Weg finden, wie wir vor dem Zorn Gottes gerettet werden, damit wir dann wieder ein schönes Leben führen können. Also opfern wir ein Sühneopfer, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen oder haben, das wir uns verdient haben. Ich hoffe, ich habe es richtig betont. Wir wollen opfern, damit wir ein gutes und stilles Leben haben. Aber Gott sagt, ja, ihr habt meinen Zorn verdient, aber ich ebne diesen Weg. Ich ebne einen Weg, wie ich gerecht bleibe und gleichzeitig Sündern vergeben kann. Ich ebne diesen Weg, ich ergreife die Initiative. Eben durch das Sühneopfer, das ich bereitstelle, und alle, die daran glauben, werden vor meinem Zorn gerettet werden. Werden vor meinem gerechten und heiligen Zorn gerettet werden und siegen über das Böse. Siegen über die Ungerechtigkeit, siegen über die Unheiligkeit in dieser Welt. Der springende Punkt oder der springende Unterschied zwischen Götzendienst und Gottesdienst ist, Gott nicht nur anzubeten für das, was er für uns getan hat, sondern wenn wir in eine herrlichere Art und Weise Gott anbeten wollen, das ist ja gut, dass wir Gott anbeten, was er für uns getan hat am Kreuz, aber noch tiefer ist es, wenn wir Gott anbeten, so wie er ist, dass wir ihn lieben wegen ihm, weil er so schön ist, weil er so Liebe ist, was er für uns getan hat, natürlich, aber es soll nicht selbstsüchtig werden, sondern wir lieben ihn, weil er liebenswürdig ist. Ich hoffe, der Unterschied wurde deutlich zwischen Götzendienst und Gottesdienst. Ich habe noch einige Beispiele, aber ich glaube, ich lasse sie. Selbst wie Adam, bei Adam, dass so ein bisschen dieser Götzendienst rauskommt. Ich bete. Vater im Himmel, ich will dich bitten, dass du uns vor Götzendienst bewahrst. Und damit meine ich wirklich, dass wir eine falsche Vorstellung haben von dir. Dass du uns davor bewahrst, eine falsche Vorstellung zu haben von dir und dich in dieser Art und Weise anbeten wollen, was aber letztendlich selbstsüchtig ist, dass wir dich benutzen, damit es uns gut geht, so wie Israel dich benutzt hat in Samuel, so wie Hannah dich in der Gefahr stand, dich zu benutzen. Aber sie alle haben entdeckt, so wie Hannah es gesagt hat, mein Herz jauchzt in dem Herrn. Denn sie hat erkannt, dass niemand Freude geben kann, niemand so große Freude und Liebe geben kann, wie du selbst. Nichts anderes kann es das tun. Und deswegen, ich möchte dich bitten, Herr, bitte schenk uns ein Herz, dass wir dich anbeten, so wie du bist, was du für uns getan hast, aber auch so wie du bist. Dass du das Sühneopfer bereitgestellt hast, dass du damit deine Liebe erwiesen hast, dass wir dich anbeten wegen deiner Liebe, wegen deiner Unveränderlichkeit, wegen deiner Allmacht, wegen deiner Allwissenheit, dass du vor Grundlegung der Welt wusstest, dass wir zu dir kommen, dass du uns geliebt hast vor Grundlegung der Welt, dass wir dich in dieser Art und Weise richtig anbeten. Ich möchte dich von Herzen bitten, hilf du unserem schwachen Herz, hilf du dieser schwachen Bibelstunde von mir, dass es wirklich dazu gedient hat, in eine größere und tiefere innere Beziehung mit dir zu kommen. Danke, Herr Jesus. Amen.